aber so, dass diese Rekonstruktion dann genau die Regeln expliziert, die dann die erklären können, warum sie zuvor vorgängig das Urteil der Angemessenheit fällen konnten. Das ist ein unhintergehbarer erkenntniskonstitutiver Zirkel. Das ist für den objektiven Hermeneuten, der sich auf diese Regeln letztlich berufen muss, eine außerordentlich bequeme Situation. Es wäre nämlich nach Maßgabe dieser Erkenntnis ganz falsch, würden wir bei der Geltungsüberprüfung von Sinnrekonstruktionen verlangen, explizit die Regeln auch einzusetzen, operativ, erkenntnisoperativ, die sich aus den jeweiligen Kompetenztheorien ableiten lassen. Denn da die genauso fallibel sind wie jede andere erfahrungswissenschaftliche Theorie, können wir da auch nicht sicher sein, ob wir die richtigen haben. Diese Theorien haben aber ihrerseits sozusagen sind nur falsifizierbar unter der Bedingung, dass wir Daten zur Verfügung haben, die im Sinne des Urteils der Angemessenheit als wohlgeformte Handlungen oder Äußerungen gelten können oder Sätze. Also, wenn es sich so verhält, dann kann der objektive Hermeneut von vornherein sich auf sein intuitives Regelbewusstsein verlassen. Und natürlich kann er dabei fehlgehen, aber das wird man sofort bemerken, wenn man Sequenzanalyse betreibt, wo man Fehler macht. Und dann muss man eben, wenn etwas strittig ist oder wenn man einen Fehler gemacht hat, zurücksteigen und muss dann sozusagen die Regeln in ihrer Geltung, in ihrer Explikation so weit reflektieren oder so weit zur Explikation bringen, wie es nötig ist, um die Strittigkeit geregelt argumentativ aufzulösen. Das ist in der Praxis überhaupt kein Problem. Damit sind meines Erachtens auch die Grundlagen des Positivismusstreites, an dem sich Adorno maßgeblich beteiligt hat, radikal verändert. Denn man muss zwei ganz verschiedene Bedeutungen und Verwendungsweisen des Terminus Sinn unterscheiden. Zum einen bezieht sich dieser Terminus auf das, was praktisch unser Leben in seiner Endlichkeit und unter Bewährungsdruck stehend erfüllt. Das meinen wir, wenn wir von der Sinnfrage sprechen, die Menschen existenziell stellen und deren wegen sie esoterische Seminare besuchen. Diese Bedeutung von Sinn bezieht sich auf normative Annahmen im praktisch relevanten Sinne. Allein darauf kann sich die Habermasche Grundoperation der Ja-Nein-Stellungnahme als basale Instanz der Geltungsüberprüfung beziehen. Die zweite Bedeutung von Sinn, und das ist die hier ausschließlich verwendete, bezieht sich auf Sinn im Sinne von Bedeutung, auf das, was aufgrund geltender Regeln der Bedeutungserzeugung faktisch und ohne ein Dazwischentreten von Normen oder Werten an Ausdrucksgestalten lesbar ist und deshalb empirisch der Fall. Diese Unterscheidung ist in der verstehenden Soziologie nie streng genug gemacht worden. Solange unter Sinn, wie selbstverständlich subjektiv gemeinter Sinn und nicht objektiv gesagter Sinn, die Kombinationen subjektiv gesagter Sinn und objektiv gemeinter Sinn verbieten sich von selbst als sozusagen aporetisch, denn man kann den Sinn nicht objektiv meinen und subjektiv sagen, nur umgekehrt. Solange unter Sinn subjektiver gemeinter Sinn, wie in den Handlungstheorien automatisch verstanden worden ist, kann man auch die beiden kategorial differenten Verwendungsweisen, die ich eben unterschieden habe, nicht stabil auseinanderhalten. Der subjektiv gemeinte Sinn war zugleich immer auch derjenige, der unter dem Aspekt der lebenspraktischen Erfüllung relevant war, auch wenn er sich auf die intendierte Bedeutung einer Äußerung beziehen sollte. Beide Verwendungsweisen von Sinn gehen im Übrigen gemeinsam aus dem Begriff der Funktion bei der Beurteilung des subhumanen Gattungslebens hervor, worin sie noch nicht getrennt sein können, weil im Begriff der Funktion sich die Wertigkeit für das Überleben und die Faktizität der Herstellung eines Zusammenhangs unterschiedslos decken. Solange aber die erste Bedeutung in der Verwendung von Sinn immer noch mitschwingt, beziehungsweise nicht streng analytisch ausgeschieden ist, solange hat man sich mit dem Werturteilsproblem in der Operation des Verstehens von Textbedeutung herumzuschlagen. Mit Bezug auf den objektiven Sinn von Ausdrucksgestalten ist dieses Problem nicht mehr relevant. Denn es geht dann in der Rekonstruktion dieses Sinns, auch dann, wenn sich darin Wertbeziehungen und wertende Stellungnahmen zum Ausdruck bringen, lediglich um das analytische und nicht normative Urteil über die Geltung der Rekonstruktion der objektiven Bedeutung dieses Ausdrucks, um nichts mehr. In Übereinstimmung mit Adornos Verwendung des Begriffs vom objektiven Sinn ist hier festzuhalten, dass Adorno im Positivismusstreit zu Webers Position keineswegs die Distanz entwickelt, die in der Frankfurter Schule und in der Marx-Renaissance nach 1968 zu Weber als angeblichen Positivisten markiert wurde. Da gab es ja dann immer in den Einführungsveranstaltungen die Pokalendspiele Marx gegen Weber, die gingen ja immer 3-2 aus mindestens, wenn nicht 6-1. Damit war das Problem dann zugedeckt. Adorno hat sich an diesen Invektiven gegen Weber kaum beteiligt, wenn man genauer hinschaut, insbesondere wenn man das Co-Referat zu Popper in Tübingen sich anschaut. Kehren wir nun mit diesen Bestimmungen im Rücken zur Untersuchung der Kritik an der Subsumptionslogik als des roten Fadens von Adornos Verhältnis zur soziologischen Forschung zurück. Wir können dann tatsächlich die kategoriale Differenz zwischen den Naturwissenschaften und den Erfahrungswissenschaften von der sinnstrukturierten Welt schärfer fassen, ohne, was auch Adorno zu vermeiden trachtete, in die Aporien eines geisteswissenschaftlichen Idealismus zu verfallen. Die entscheidende Differenz besteht dann darin, dass wir in unseren Wissenschaften von der sinnstrukturierten Welt, von der Konstitution ihres Gegenstandes her, an die Stelle der subsumptionslogischen Operation in der Konfrontation von Theorien mit der erfahrbaren Welt von vornherein das rekonstruktionslogische Vorgehen setzen können, sofern wir darunter nur eine epistemische Operation verstehen, analog zur grundsätzlichen Lesbarkeit der objektiven Sinnstrukturen von Ausdrucksgestalten und versuchen, diese mit der intuitiven Regelkompetenz methodisch explizit auszulegen. Man muss dann nur, worüber in der objektiven Hermeneutik viel geschrieben und begründet worden ist, die Erzeugungsregeln von den Auswahlprinzipien grundsätzlich unterscheiden. Eine Unterscheidung, die in den Handlungstheorien bis hin zu den systemtheoretisch formulierten Begründungen der Soziologie grundsätzlich fehlt. Die Differenz zwischen diesen beiden fundamental verschiedenen Kategorien, also den Erzeugungsregeln und den Auswahlprinzipien, schnurrt dort im Begriff der Erwartung zusammen. Die Sequenzanalyse, das Herzstück der objektiven Hermeneutik, schmiegt sich mimetisch an die reale Sequenziertheit sowohl der protokollierten Wirklichkeit selbst als auch der sie protokollierenden Ausdrucksgestalten an. Sequenzen sind in dieser Betrachtung nicht das Ergebnis trivialer zeitlicher Abfolge und eines bloß temporalen Nacheinanders, sondern das Ergebnis von bedeutungserzeugenden Regeln, die immer eine sequenzierende Wirkung im Sinne der Herstellung von Schlüssigkeit haben. Jede Äußerung oder Handlung, die ihrerseits als schließender Vollzug einer vorausgehend durch Erzeugungsregeln eröffneten Möglichkeit gelten muss, eröffnet aufgrund solcher Regeln sinnlogisch zwingende Anschlussmöglichkeiten, wir nennen sie auch pragmatische Erfüllungsbedingungen, unter denen die beteiligten Lebenspraxen eine Auswahl treffen müssen, im Sinne dessen, dass man sich nicht entscheiden kann. Eine Auswahl treffen müssen, die im praktischen Vollzug einer Nachfolgehandlung besteht. Man muss also, um die Logik der Sequenzanalyse vollständig vor sich zu haben, immer von einer Minimalsequenz von drei Äußerungen, Handlungen oder abstrakt gesprochen Sequenzstellen ausgehen. Aus der Perspektive einer gegebenen Handlung müssen wir, damit sie in ihrer objektiven Bedeutungsstruktur entschlüsselt ist, die von der vorausgehenden Handlung erzeugten Anschlussmöglichkeiten kennen bzw. erschließen, mit Bezug auf die gegebene Handlung durch auswählenden Vollzug eine davon zur Wirklichkeit macht, die dann ihrerseits aufgrund geltender Erzeugungsregeln die Anschlussmöglichkeiten für eine nachfolgende Handlung schafft. Sequenzanalyse bedeutet nichts anderes, als mit Bezug auf jede einzelne Handlung einer Sequenz eine je doppelte Bestimmung durchzuführen. Denn die ihr entsprechende Sequenzstelle ist einerseits durch die Eröffnung von Möglichkeiten geprägt und andererseits durch den praktischen Vollzug, in dem eine dieser Möglichkeiten zur konkreten Wirklichkeit wird. Deswegen ist das ist die eigentliche das entscheidende methodologische Instrument zur Vermeidung des Empirismus. Weil Sie bei dieser Analyse immer gezwungen sind, auf zwei Ebenen gleichzeitig zu operieren. Auf der Ebene sozusagen der Vollzug.